Tala und Tala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Herzlich willkommen zur nächsten Tala und Tala Folge. Wieder mit dabei mein freundlicher Co-Host und Produzent Tobias Busch.
Ach so, oh, du meinst mich mit freundlich. Okay, war kurz irritiert. Ja, und ebenfalls dabei mein mindestens genauso freundlicher Co-Host und Gründer der Tala und Tala Konferenz, Tobias Siebel. Hallo Tobias.
Co-Host hört sich irgendwie komisch an, ne? Wenn man es ausspricht. Ja,
Co-Host. Du hast uns heute wieder einen spannenden Gast eingeladen. Lass doch mal hören, wer da heute...
Ja, Gästin sozusagen.
Eine Gästin. Ich weiß nicht, ob man Gast
genau, gendert. Genau, wir haben die aber, Luise da und die arbeitet bei IJM.
Luise Schellenberg, um genau zu sein, ne?
Genau, kümmert sich darum, dass Menschen, die philanthropisch unterwegs sind, Hochvermögende, das Geld zum richtigen Zweck einsetzen, nämlich ja, gegen moderne Sklaverei. Das ist so die Mission von IJM, die sich für Gerechtigkeit einsetzen. Und ja, dich hat das Thema ja bei der letzten Konferenz sehr bewegt. Ja. Da hat nämlich der Vorstand so ein bisschen erzählt, was IJM Holler, ne? macht. Mhm. Vielleicht kannst du einmal ganz kurz sagen, was dich so gepackt hat.
Naja, also... dass es irgendwie irgendwo Sklaverei gibt, das weiß oder ahnt man ja, oder zumindest ungerechte Arbeitsbedingungen so. Und wir wissen auch, dass wir da irgendwie alle ja wahrscheinlich Blut an den Händen haben. Aber der hat wirklich so eindrückliche Beispiele erzählt, wie schnell das passieren kann und wie subtil diese Methoden sind, wie Leute da quasi von diesem mörderischen System eingefangen werden. Das fand ich schon sehr ergreifend, auch weil das so hoffnungslos ist, dass Leute da teilweise über 2, 3 Generationen in Sklavenschaft leben. Also dass es Kinder gibt, die werden in der Sklaverei geboren und lernen nie was anderes kennen bis zu ihrem Tod. Das ist, finde ich, so unfassbar traurig und so schlimm, dass ich dachte, das ist wirklich mal, also in meinen Augen, eine zutiefst sinnstiftende Tätigkeit, da gegen zu kämpfen. Und das tun die halt auch richtig gut. Das ist eine wirklich äußerst professionelle Organisation, die hat als Mittel der Wahl das Recht gewählt, was, glaube ich, ein scharfes Schwert ist, wenn man es denn halt anwendet. Und das tun die.
Genau, das sagt sie ja auch, dass Professionalität für sie ein wichtiges Kriterium sind, bei all der Leidenschaft, bei all dem Purpose. Ist auch nochmal spannend, im hinteren Teil des Gesprächs erzählt sie auch nochmal intensiver, ne, was das auch für sie ausmacht, in so einem sinnstiftenden Job unterwegs zu sein und aber auch mit so viel schrecklichen Geschichten konfrontiert zu werden.
Da fand wie man damit umgeht.
Cool. Oder? Ja, ja, ich fand's cool, dass die Organisation das auch auf dem Schirm hat und sich um diese Traumata da kümmert. Ja. Also auch bei der eigenen Mitarbeitenden. Ja. Also einfach mal reinhören, auf sich wirken lassen und
extrem wichtiges Thema. Und wirklich auch eine spannende Episode, finde ich. Also genau, Schluss mit Labern, jetzt wird gelabert. Jetzt wird geredet.
Ja, Glück auf, viel Spaß mit der Folge. Herzlich willkommen im Tala und Tala Podcast. Stell dich doch gerne mal vor, Luise.
Ja, vielen Dank, Tobias. Ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf. Hallo, ich bin Luise Schellenberg. Ich arbeite bei IJM, International Justice Mission, und das ist die weltgrößte Antisklaverei-Organisation. Genau, und ich arbeite hier als Senior-Referentin für Philanthropie und Partnerschaften. Und ja, mein Job ist im Prinzip, mit vermögenden Menschen in Deutschland zusammenzuarbeiten, um moderne Sklaverei zu bekämpfen. Und also wir haben auch andere Projekte, um Menschen in Armut den Zugang zu Recht zu ermöglichen.
Wie ist so dein Werdegang? Wie bist du da hingekommen?
Ja, gute Frage. Also tatsächlich war ich vor einigen Jahren auf diesem christlichen Festival Freakstock. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, das von den Jesus Freaks.
Ich kenne das. Ich war selber oft da, ja.
Ja, sehr cool. Genau, und da bin ich so rumgelaufen und hatte einen Stand von IJM gesehen und dann war so ein Aufsteller und da waren 2 Frauen drauf und oben auf diesem Aufsteller war eine Frau, die hat mich ein bisschen an mich erinnert mit so einem Uni-Abschlusshut und blonden Haaren und ja, im Licht und da stand daneben, sie hat Recht und unten drunter war eine dunklere Frau abgebildet, eher auch in der Dunkelheit und mit dunklen Haaren und da stand daneben und sie nicht. Und dieser Aufsteller hat mich einfach total berührt und ich bin dahin gegangen und habe gedacht, oh krass, was denn das für eine coole Organisation, die so eine komplexe Wahrheit so auf den Punkt bringen können und habe angefangen, mich ein bisschen zu informieren. Hatte allerdings zu dem Zeitpunkt ein kleines Baby von in der Trage. Auch gedacht, oh, es ist ganz schön viel, was hier an Informationen auf mich einprasselt. Ich brauche erstmal ein bisschen Abstand. Und zu dem Zeitpunkt war ich auch noch an der Uni beschäftigt, habe geforscht zum Thema Auswirkungen der Kolonialherrschaft in Togo, in Westafrika und habe das erstmal ein bisschen zurückgestellt. Genau, und später, als meine Kinder älter waren und ich gedacht habe, ich will gern mehr praktisch tun, um für Gerechtigkeit zu kämpfen, global gesehen. Dann habe ich mich an IJM erinnert und habe mich beworben.
Da sieht man mal wieder, dass auch im Employer Branding die Sales-Zyklen lang sind. Ein Touchpoint macht noch keinen Sommer, ne?
Tobias, weißt du, woher ich IJM kenne?
Ich glaube, von der Konferenz, korrekt?
Richtig. Ich habe die erst letztes Jahr kennengelernt, im Sommer oder im Spätsommer auf der Thaler und Talar-Konferenz. Extrem, wirklich sehr, wie ich finde, ergreifender Vortrag. Er hat mich doch, muss ich sagen, sehr berührt und auch nochmal sehr ins Grübeln gebracht. Aber ich habe die vorher nicht wahrgenommen. Also wie ist das bei dir, Tobias? Du musst ja irgendwann auch mal drüber gestolpert sein.
Ja, ich kann es gar nicht sagen, wo jetzt mein erster Kontakt mit der Organisation war. Ich komme ja so ein bisschen auch aus diesem NGO-Umfeld, weil ich mal für die Hoffnungsträgerstiftung gearbeitet habe. Vielleicht hat man sich da mal auf irgendeiner Konferenz gesehen oder so. Ich hätte jetzt nämlich eher so aus dem Bauch vermutet, dass es schon mehr Leute gibt, die sie kennen. Und hättest du mich gefragt, hätte ich wahrscheinlich schon damit gerechnet, dass du sie kennst. Aber ich finde auch dieses Thema Antisklaverei, wenn du jetzt sagst, du hast über Kolonialismus geforscht, man hat das Gefühl, Sklaverei ist irgendwie ein dunkler Fleck auf der geschichtlichen Landkarte. Nicht, weil es nicht erforscht ist, sondern weil es einfach wehtut, da hinzuschauen, der europäischen Geschichte. Aber ihr seid ja heute im 21. Jahrhundert noch da und sagt, Entschuldigung, Sklaverei ist immer noch da. Von daher ist das ja schon ein krasser Purpose oder eine krasse Mission, in der ihr unterwegs seid. Und da würde ich gerne mal mehr zu erfahren von dir. Was heißt das denn, moderne Sklaverei? Geht es da um irgendwie Lohnabhängige in irgendwelchen Ländern bei uns? Vielleicht kannst du das mal so ein bisschen skizzieren, was das heißt, wenn ihr davon sprecht.
Ich habe auch so Assoziationen wie so sinngemäß so entrechtete, sowas wie Erntehelfer hier in Deutschland, aber natürlich auch so Bilder, wie man hört, so Foxconn. Aber damals auf der Konferenz Thaler und Thaler, da gab es doch ganz andere Beispiele, die mir so auch gar nicht, oder so Kobaltminen meinetwegen, Kinderarbeit, aber da ist trotzdem so Sachen, also ich glaube, das Thema ist ja viel komplexer und gleichzeitig auch viel gegenwärtiger, als man so vielleicht meint manchmal, ne?
Ja, also das ist natürlich ein sehr, sehr weites Feld in Deutschland und eine sehr schwierige Debatte auch, weil die Datengrundlage einfach diffus ist und es wenige bislang wenige klare statistische Daten gibt, sondern in Deutschland haben wir da schon eine emotionalisierte Debatte. Und IJM ist auch jetzt dabei, im Prinzip sich erst klarer zu positionieren. Also da sind wir aber auch noch am Anfang, weil es einfach so schwierig ist. In anderen Ländern ist es einfacher. Also wir haben ja die nordischen Länder, die das nordische Modell haben, also Schweden, ne? Und so weiter. Ja. Die sind da schon klarer, aber in Deutschland haben wir einfach eine andere Rechtsgrundlage und noch eine anders geführte Debatte auch. Ja, also IJM, weil ihr gefragt habt, auch was wir machen weltweit. Wir haben je nach Land, in dem wir arbeiten, unterschiedliche Programme. Also zum Beispiel in Ghana gibt's ein Programm gegen Kindersklaverei. Da sind Kinder auf dem Lake Volta versklavt. Die werden verkauft, um zu fischen, also in der Fischereiindustrie. Das ist so relativ klassisch, was man fast sagen könnte. Dann hat IJM auch Programme in Lateinamerika. Da geht es eher darum, häusliche Gewalt und sexualisierte Gewalt gegen Frauen, gegen Kinder zu bekämpfen. Das ist jetzt weniger moderne Sklaverei, aber eben auch der Zugang zum Rechtssystem, Zugang zum Recht für Menschen in Armut. Das ist der Ansatz, das ist unsere Theory of Change, mit der wir arbeiten. Und asiatische Länder in Südasien, wie Bangladesch ist jetzt neu dazugekommen, wo es darum geht, da wird es darum gehen, wenn die operative Arbeit aufgenommen ist, die sexuelle Ausbeutung von Kindern, die kommerzielle, zu bekämpfen. Aber es gibt auch Programme gegen Schuldknechtschaft und so weiter. Das ist wirklich sehr, sehr vielfältig. Und moderne Sklaverei, die verschiedenen Formen von moderner Sklaverei sind unglaublich vielfältig. Im Prinzip haben sie aber alle eins gemeinsam. Es geht um die Verkapitalisierung des Menschen gegen seinen Willen. Und was im Prinzip so ist, dass damit unglaublich viel Gewinn gemacht werden kann. Man geht davon aus, dass im Jahr circa 150 Milliarden Dollar an Gewinn generiert wird über moderne Sklaverei. Weil einfach, Erhebungen haben gezeigt, oder es gibt Studien, die sagen, der Einkaufswert eines Menschen im Durchschnitt in moderne Sklaverei liegt bei 80 Euro, bei 90 Dollar. Also die Zahl geht auf Kevin Bales zurück, das ist ein Experte zu moderner Sklaverei, gesagt, 80 Euro. Und wenn dieser Mensch einmal gekauft ist, dann kann er praktisch so lange ausgebeutet werden, bis es nicht mehr geht. Und im Gegensatz zu anderen illegalen Geschäftsmodellen ist deswegen Materialeinsatz sehr viel kostengünstiger.
Du sagst jetzt ja die ganze Zeit moderne Sklaverei. Unterscheidet sie sich von der klassischen Sklaverei? Vor allem auch, frage ich mich, also fahren da noch Leute rum und fangen andere Menschen so sinngemäß, verkaufen die auf dem Markt? Weil ich kann mir schon vorstellen, dass das heutzutage subtiler läuft, so zum Beispiel Thema Zwangsprostitution, die werden ja irgendwie nachher mit angeworben, mit irgendwelchen Versprechen und hingelockt und dann sitzen sie zum Beispiel in der Falle, ne? Also ist ja schon ein bisschen subtiler, als jemanden da, weiß nicht, einzufangen oder irgendwie was, ne?
Ja, also von der, sag ich mal, historischen Sklaverei, von dem transatlantischen Sklavenhandel unterscheidet sich Sklaverei heute vor allem, dass es nicht mehr staatlich organisiert ist, so wie es früher war. Also es war ja wirklich eine staatliche Organisation, wie die Menschen auch verschifft wurden und ausgebeutet wurden. Und heutzutage ist es allergrößtenteils illegal, also es ist illegal laut internationalem Völkerrecht. In den allermeisten Ländern dieser Welt ist es illegal. Und darin besteht eben auch der gute Ansatzpunkt und die große Hoffnung, die wir bei IJM einfach auch teilen, dass sobald dieses Recht Anwendung findet, dass dann die Menschen, die davon betroffen sind, aktuell und in Zukunft potenziell davon bedroht sind, dass die praktisch geschützt werden, wenn das geltende Recht tatsächlich angewendet wird. Ja, und natürlich gibt's heutzutage genauso noch Handelsplätze, also in Europa ist es illegal. Wenn wir zum Beispiel mal nach Europa schauen, wir haben sehr viele Menschen aus Bulgarien und Rumänien, die betroffen sind. Und man kann schon sagen, dass es auch eine Art von Menschenhandelsrouten, Menschenhandelsnetzwerken gibt, die natürlich illegal betrieben werden. Ganz, ganz viel läuft übers Internet, zunehmend verstärkt. Das wird viel stärker auch. Das beobachten wir in den letzten Jahren sehr stark über Social Media. Die Entwicklung von Social Media hat enorm dazu beigetragen, dass Menschen in moderne Sklaverei gelockt werden. Gab es ja auch schon verschiedene Veröffentlichungen von der BBC zum Beispiel, wie Facebook dazu genutzt wird.
Okay, war mir jetzt gar nicht bewusst. Also aber auch so über Anlocken wahrscheinlich, ne? Und guck mal hier, alles toll, alles schön und...
Ja, genau, also eine...
Oder welche Labrabos, oder wie das heißt, ne?
Ja, das wollte ich gerade,
die dann genau. Frauen dann irgendwelche Beziehungen versprechen und in Wirklichkeit sind das Zuhälter oder Zuarbeiter.
Ja.
Wie ist das denn in der normalen Wirtschaft mit den Wertschöpfungsketten? Du hattest eben von der Fischerei gesprochen, von der Branche. Ist das in den Lieferketten, die jetzt gerade auch europäische Unternehmen betreffen, sieht IJM da auch große Probleme unter dem Stichwort Sklaverei? Oder ist das mittlerweile gar kein Thema mehr?
Nee, leider nicht. Und wir wissen ja auch in Deutschland, dass auch die Baubranche betroffen ist, obwohl wir in Deutschland direkt einen rechtssicheren Rahmen haben. Sind ja oft Leute betroffen, junge Männer auch, die vielleicht aus osteuropäischen Ländern kommen, wie eben Rumänien oder Bulgarien, die über Subkontraktoren angeheuert werden. Das heißt, die Firma hier in Deutschland zahlt einen sehr hohen Lohn. Also das können Löhne sein bis zu 6.000 Euro im Monat, wenn da viele Überstunden gemacht werden, die den Leuten ausgezahlt werden, aber halt nicht indirekt, sondern dem Vertragsunternehmen. Und dann gibt's mehrere Subkontraktoren in der Kette und am Schluss kommen vielleicht 400, 500 Euro bei den betroffenen Personen an. Ne? Das betrifft jetzt nicht alle, aber es gibt ganz klar ein System, auch in Europa, weil einfach die Rechtssysteme zum großen Teil noch national aufgestellt sind. Also es ist viel schwieriger, mit den rumänischen Behörden für die deutschen Behörden zusammenzuarbeiten, als in Deutschland direkt miteinander.
Also es wird teilweise ein Lohn gezahlt, aber der ist einfach viel zu gering. Das gilt auch als Sklaverei dann, nicht?
Ja, da muss man sicherlich genau hingucken, ne? Und wen das jetzt auch wie betrifft, aber weil wir haben ja auch die Situation, dass den Leuten dann die Pässe abgenommen werden, die Papiere, dass sie eben nicht mehr aus der Situation raus können. Das ist branchenübergreifend auch. Also wir haben moderne Sklaverei in Deutschland eben auch. Da gibt's auch Betroffene.
Wie helft ihr solchen Menschen als IJM?
Ja, also das kommt immer auf die Region drauf an und immer auf die Art des Falls. Also was IJM prinzipiell macht, also wie wir prinzipiell arbeiten, ist natürlich, wir arbeiten immer mit den Behörden zusammen, weil wir sind ja eine NGO, also eine Nichtregierungsorganisation. Wir haben ja gar nicht den Auftrag, Recht durchzusetzen. Aber wir haben einen rechtsbasierten Ansatz und arbeiten mit den Rechtssystemen der verschiedenen Länder. Also je nachdem, über welches Land wir sprechen, arbeiten wir mit den Rechtssystemen vor Ort zusammen. Also zum einen über gemeinschaftliche Einzelfallarbeit, also wir bilden mit der Polizei, mit Beratungsstellen, mit auch Traumapsychologinnen, zum Beispiel multiprofessionale Teams, um Betroffenen, also wenn sie zum Beispiel befreit wurden, gemeinsam durch das Rechtssystem zu helfen und ihnen zur Seite zu stellen. Wir arbeiten auch vor Befreiung zusammen, um zum Beispiel bei Ermittlungen zu unterstützen. Also wir haben das Global Fusion Center, das ist ein Team, die im Internet ganz viel ermitteln, die im Internet schauen, okay, was sind die einschlägigen Gruppen für Menschenhandel einfach? Wo können wir sehen, wo sich vielleicht Täter, Täterinnen, wo die aktiv werden? Wie können wir da auch den Behörden Hinweise zuspielen? Das machen wir, dann begleiten wir mitunter auch Befreiung, zum Beispiel, wenn die Polizei halt eine Befreiung nicht durchführen kann. Das ist in Ghana schon manchmal passiert, weil sie zum Beispiel keine Fahrzeuge haben. Das heißt, sie wissen zwar theoretisch, ja, da gibt's Kinder, die werden ausgebeutet, die leben in Sklaverei, aber wir haben weder Benzin noch die Autos, um dahin zu fahren. Dann können wir das zum Beispiel zur Verfügung stellen und da unterstützen, aber also halt immer unter Federführung der lokalen Behörden, die auch das Mandat dazu haben, was wir nicht haben. Genau. Und dann sehen wir natürlich im Rahmen dieser Zusammenarbeit mit den Behörden entlang der einzelnen Fälle, wo auch Lücken sind im Rechtssystem. Und diese Lücken versuchen wir zu adressieren und vielleicht zum Beispiel neue Lösungen vorzuschlagen oder Staatsanwaltschaften zu helfen, wenn da irgendwie 7.000 Fälle auf dem Schreibtisch liegen und es keine realistische Chance gibt, dass alle Fälle jemals bearbeitet werden, dass wir da unterstützen, dass wir zum Beispiel Musterklagen vorbereiten. Also das machen die Kolleginnen und Kollegen in Kolumbien, die bereiten das vor. für die Staatsanwaltschaften in Bogota Musterklagen für die Fälle von häuslicher Gewalt vorzubereiten, dass es einfach schneller bearbeitet werden kann, schneller zur Anklageerhebung führt, damit Täter wirklich rechtskräftig verurteilt sind. Weil, und das jetzt nochmal zurück auf moderne Sklaverei bezogen, dadurch wird das Geschäftsmodell gekippt. Das Problem bei moderner Sklaverei ist ja, das ist ein Geschäftsmodell mit einem geringen Risiko, erwischt zu werden und einem enormen Profit. Und sobald das Risiko, erwischt zu werden, steigt, kippt das Geschäftsmodell. Weil irgendwo kann der Profit ja nicht mehr steigen. Und
spuckt dir den schön in die Suppe, dann kippt das Ding.
Risiko-Rendite-Profil würde das Verhältnis verschlechtern.
Also es ist halt so, aber das ist schon finster.
Ja, und das lässt sich wunderbar beobachten. Also IJM ist ja jetzt noch nicht so alt wie andere NGOs, die schon lange international arbeiten, aber inzwischen
wie alt doch denn so?
25 Jahre, also jetzt langsam über 25 Jahre. Das heißt, wir konnten auch schon die ersten Projekte abschließen, wo einfach ganz, ganz wunderbar zu sehen war, dass sobald die Anwendung des geltenden Rechts vor Ort passiert, dass dann auch die Bevölkerung in Armut geschützt ist, weil das sind halt die Menschen, die zuallererst davon betroffen sind, wenn geltendes Recht nicht angewendet wird.
Weil die es eben nicht durchsetzen können, egal in welcher Dimension. Das ist ja nicht nur Sklaverei, sondern das ist ja ganz allgemein. Wenn du keinen Zugang zum Rechtssystem hast, dann bringt es dir auch nichts, wenn du die tollsten Gesetze der Welt in einem Land hast. Ne?
Ja, ganz genau. Ja, das sind halt einfach auch schöne Zahlen, die wir jetzt in den letzten Jahren dann immer häufiger auch sehen. Also es macht total Bock, auch mit IJM unterwegs zu sein, weil wir sehen einfach richtig gute Ergebnisse. Also erst letztes Jahr haben wir in Südasien was abschließen können, in der Region Tamil Nadu mit den Behörden. Da lief über viele Jahre ein Projekt, um Schuldknechtschaft vor Ort zu bekämpfen. Und die externe Evaluation hat am Schluss wirklich ergeben, dass 82% der Prävalenz, also dass die Prävalenz um 82% zurückgegangen ist. Also Prävalenz ist das Vorkommen der Art von moderner Sklaverei vor Ort. Also das war zuvor einfach eine ganz gängige Methode, dass wenn arme Menschen sich Geld geborgt hatten, sagen wir mal zum Beispiel $20, um irgendwas zu bezahlen, irgendwie einen Arztbesuch oder was auch immer, und die das Geld nicht zurückgeben konnten, dass dann der Geldverleiher gesagt hat, hey, du kannst gerne das Geld bei meinem Freund in der Reismühle abarbeiten. Genau.
Eine Woche.
Ja, genau.
Ne? Und das ist dann die Woche, die nie zu Ende geht und die teilweise sich auch über Generationen erstreckt.
Ja, ganz
genau. Das fand ich so erschütternd, dass da teilweise noch die Enkelkinder drin hängen und dass es Menschen gibt, die kennen auch einfach überhaupt kein anderes Leben. Ne? Die werden in Sklaverei geboren und sterben, in Sklaverei heiraten da, kriegen Kinder, aber kennen überhaupt keine Freiheit. Ne? Völlig, fand ich, wie ich schon meinte, echt hochgradig erschütternd.
Ja, und der in dieser Region in Tamil Nadu, da war das eben super weit verbreitet. Und jetzt am Schluss, also 2022, hat die Erhebung dann ergeben, war das kaum noch. Und tatsächlich aber die meisten Reismühlen oder Ziegeleien, wo vorher Menschen auch versklavt waren, die haben trotzdem noch gearbeitet. Die haben einfach aber den Leuten Lohn gezahlt und die durften auch gehen und die konnten auch kommen und gehen zur Arbeit, so wie wir das eben kennen, und die wurden auch medizinisch versorgt. Und als dann die Leute da waren, die die Studien durchgeführt haben und die geschaut haben, okay, wie sieht's jetzt hier vor Ort aus? Die haben dann gesagt, ja, wenn du hier die Leute nicht ordentlich bezahlst, kommt die Polizei. Und 10 Jahre zuvor hat es noch anders ausgesehen. Also es sind total mutmachende Entwicklungen, die wir da auch beobachten.
Wie arbeitet es sich denn im Spannungsfeld zwischen so, ich sag mal, ermutigenden Dingen und niederschmetternden Fakten oder Erlebnissen, die du da hast? Wie ist das für dich ganz persönlich, da in deiner Profession jetzt unterwegs zu sein, in so einem Umfeld? Kannst du das vielleicht mal so ein bisschen beschreiben? Weil viele Menschen suchen ja sinnstiftende Jobs. Ich würde sagen, du hast jetzt einen.
Ja.
Wie geht's einem damit?
Ja, erstmal gut. Das ist auch toll. Also ich finde, es ist auch echt ein großes Privileg, das irgendwie so hautnah mitzubekommen. Also auch gesellschaftliche Veränderungen hautnah mitzubekommen. Ich hatte auch schon Zeiten in meinem Leben, da war ich irgendwie resignierter so mit der gesamtgesellschaftlichen Situation. Da hatte ich auch, also ich habe auch früher für andere NGOs gearbeitet und habe das dann irgendwann aufgehört, weil ich das irgendwie nicht sehen konnte, dass sich insgesamt was ändert. Und ja, so geht's mir jetzt überhaupt nicht mehr, weil wir einfach sehen, es gibt ganze Gesellschaften, die sich ändern. Es ist trotzdem emotional herausfordernd. Ich muss mich immer wieder darauf einlassen. Ich muss immer wieder auch mich dafür entscheiden, die schlimme Gewalt auch dahin zu schauen. Also und trotzdem ist es gut und wir sind auch als Team da einfach gut versorgt. Ja, wir haben spezielle psychologische Betreuung auch, was auch wichtig ist. Wir haben auch immer, wenn wir zum Beispiel vor Ort in Projekten sind, nochmal ein ganz ausführliches Briefing vorher, hinterher ein Debriefing so. Also das ist, das nehmen wir sehr, sehr ernst und es ist schon auch, also es hat unser Chef mal gesagt, der Gründer von IJM, Gary Haugen, hat gesagt, ihm ist völlig klar, dass alle bei IJM zumindest sekundär traumatisiert sind, weil das geht einfach nicht spurlos an einem vorbei. Kommt natürlich auch darauf an, welche Position man jetzt hat und was jetzt die einzelne Rolle ist, aber ja.
Ja, aber umso besser, dass ihr da sensibel für seid, also auch für die eigenen Ressourcen und für die eigenen Mitarbeitenden, die da aktiv sind, dass man da entsprechende Vorkehrungen trifft, um diese Traumata, ich sag mal, irgendwie einzufangen.
Ja, ich glaube, das würde sonst einfach auch nicht anders gehen. Also IJM hat so ein paar Grundsätze und einer ist halt also einfach professionelles Arbeiten. Und natürlich ist das, also wir sind eine NGO, die einfach auch einen christlichen Hintergrund hat und die allermeisten von uns sind Christinnen und Christen aus unterschiedlichen Denominationen. Aber uns verbindet eben, dass wir alle professionell arbeiten. Also diejenigen, die psychologisch arbeiten, haben eine professionelle psychologische Ausbildung. Diejenigen, die, ich sag mal, im Ermittlungsdienst arbeiten oder im Sicherheitsbereich, das sind Leute, die waren teilweise vorher bei der Polizei. Das sind alles, also wir haben alle eine professionelle Ausbildung in dem, was wir tun. Und anders würde das auch nicht gehen. Also auf lange Sicht zumindest nicht.
Und IJM ist ja auch einfach ein großer Laden. Darf man auch also nicht vergessen. Ihr habt ja irgendwie tausende Anwälte oder so, die für IJM arbeiten. Das ist ja wirklich auch eine Wucht, die dahinter steckt. Also ihr seid halt einfach richtig krass professionell und nicht irgendwie so eine Ortsgruppe, die aus Versehen ein bisschen zu viel gewachsen ist.
Ja, genau. Also insgesamt sind wir weltweit ungefähr bei 1400 Mitarbeitenden aktuell. Die einzelnen Länder, kommt da immer ein bisschen drauf an. Es gibt größere Projektbüros, zum Beispiel Guatemala. Sind wir ungefähr, je nachdem, so 60 bis 70 Mitarbeitende vor Ort. Und das sind eben auch oft Leute, die im Strafverfolgungsbereich bei IJM jetzt arbeiten, die haben vorher, wie eben schon gesagt, in Guatemala bei der Polizei gearbeitet. Und viele von denen haben sich entschieden, hey, ich will noch mal gucken, wie ich vielleicht noch mehr bewirken kann. Und
Ja.
Beim Stichwort Wirkung, Impact, da sind wir eigentlich auch beim Thema Philanthropie beziehungsweise deine Rolle, dass du irgendwie Partnerschaften pflegst mit den Vermögenden, mit dem Taler sozusagen. Wie sind denn da so deine Erfahrungswerte? Was spricht die Leute an bei eurem Thema und wie ticken Menschen, die große Summen bei euch investieren, spenden?
Also das ist erstmal prinzipiell ganz unterschiedlich, kommt immer auf die Person drauf an. Aber die meisten finden schon zu IJM, weil sie auf der Suche sind nach Möglichkeiten mit dem Geld, was sie gern spenden möchten. Oder also wir sprechen da auch einfach von Investieren, auch wenn es natürlich kein klassisches Investment ist. Die einfach suchen, die größtmögliche Wirkung zu erzielen. Also einer hat mir zum Beispiel mal gesagt, hey Luise, weißt du, ich suche einfach eine Möglichkeit, wie ich mit den 100.000 Euro, die ich hier gerne spenden will, so vielen Menschen wie möglich das Leben verbessern kann. Und also wer auf dieser Suche ist, da ist IJM natürlich ideal, weil weil die Arbeit einfach so eine große Wirkung hat. Da können wir ja vielleicht gleich nochmal dazu sprechen, warum die Arbeit so wirksam ist. Aber genau, das erlebe ich ganz, ganz, ganz viel, dass Leute einfach sagen, hey, uns geht's gut, unser Leben ist schön, wir wollen irgendwie gucken, wie wir auch anderen helfen können und wie wir irgendwie auch uns dafür einsetzen können, dass es allen Menschen insgesamt besser geht. Und natürlich, wir wissen alle, ne, nicht jeder kann alles machen und man kann noch so viel Geld haben, auch wie Elon Musk oder so, und kann trotzdem nicht die ganze Welt retten. Also das ist, glaube ich, allen total klar. Aber wer ernsthaft auf der Suche ist nach guten Hebeln, um gesellschaftliche Veränderungen im positiven Sinne zu ermöglichen, der oder die, es sind auch Frauen darunter, finden bei IJM einfach super Partner. Also ich kann euch vielleicht mal so ein Beispiel geben. Es gibt eine neue Form der modernen Sklaverei, da werden Kinder ganz oft aus den Philippinen auf Anweisungen von westlichen Pädokriminellen vor laufender Kamera sexuell ausgebeutet, und die schicken dann für diesen Livestream, in dem das mit den Kindern passiert, schicken die Geldbeträge an Täter oder Täterinnen vor Ort. Also wir arbeiten in den Philippinen da, und das ist ein unglaublich schreckliches Verbrechen, und das ist auch noch relativ neu. Also das ist ja alles erst mit den neuen Internetmöglichkeiten gekommen. Also man braucht ja Plattformen wie Zoom oder ähnliche, die das ermöglichen, dass so ein Videochat so steht, und du brauchst auch die Möglichkeit, Geld zu verschicken, die anonym ist. Genau. Und da ist IJM ziemlich gut mittlerweile in der Bekämpfung, weil ein Mann aus Deutschland war das tatsächlich, vor ein paar Jahren, 5, 6 Jahren, hat er gesagt, ja, er will gerne mit uns arbeiten, wo würden wir denn Hilfe brauchen? Und wir sind da drauf gekommen, also es hat dann noch so ein bisschen hin und her, und haben wir geguckt, in welchem Bereich er sich engagieren wollte. Wir haben dann mit ihm zusammen ein Projekt gestrickt. Er hat eine Finanzierung dafür gegeben, dass IJM-Ermittlerinnen ausgebildet wurden in sogenannten Open Source Intelligence Tools.
Cool.
Ja.
Also das heißt, du kannst sehen, wo das stattfindet und so, ne? Also eigentlich, also ist ja an sich Ermittlerarbeit, dass du sagst, oh, stopp, anhand der Datenspuren wissen wir jetzt so sinngemäß, wo die sind oder wer das ist, und können dann ganz genau zugreifen wahrscheinlich, ne?
Genau, und Open Source ist auch einfach das ganz oft zum Beispiel Social Media, weil da ja auch ganz viel Anbahnungsarbeit über Social Media Gruppen, Facebook, Instagram und so weiter passiert.
Ja, stark.
Macht wird, genau. Und das zu ermitteln und da Täternetzwerken nachzugehen, da hat IJM vor 5 Jahren angefangen, sich da drin weiterzubilden, und heutzutage, also jetzt sind wir da schon ziemlich effektiv und haben auch Interpol zum Beispiel darin unterstützen können, bestimmte Verhaftungen durchzuführen. Und das wäre so nicht möglich gewesen mit einer allgemeinen Spendenkampagne, weil das war zu dem Zeitpunkt erstmal, das war so der Gedanke, okay, was könnten wir tun, wenn wir das Geld hätten? Und dann kannst du das ja noch nicht in eine Massenkommunikation packen. Genau, und jetzt mittlerweile schafft das Team des Global Fusion Centers, die schaffen es einfach, die ermitteln selbst, die schulen andere IJM-Teams, die schulen Behörden. Ich weiß nicht, ob ihr das neulich gelesen habt, da war im Spiegel zum Beispiel Berichte über das Online-Scamming, dass viele Menschen in Kambodscha zum Beispiel von moderner Sklaverei im Online-Scamming betroffen sind. Also das heißt, denen wären tolle Jobs, zum Beispiel als Online-Marketing-Manager versprochen, die sind dann gefangen, denen werden die Papiere abgenommen, und die müssen Menschen zum Beispiel hier in Deutschland, aber irgendwie auch anderen westlichen Ländern online betrügen. Und genau das, da war auch das Team vom IJM Global Fusion Center ziemlich weit am Anfang dran und hat Interpol dazu gearbeitet. Genau. Also das war jetzt so ein Beispiel, oder ein anderes Beispiel. Ja, es ist jetzt ein bisschen schwierig, auch in einem offiziellen Podcast drüber zu sprechen. Weil halt tatsächlich viel unserer Arbeit es liegt ja auf der Hand, hat Sicherheitsrisiken. Ja. Also wenn wir auch über Menschenhandel in Europa sprechen, da sprechen wir auch ganz klar über organisierte Kriminalität. Und deswegen sind wir auch auf diese vertrauensvollen Partnerschaften angewiesen mit vermögenden Menschen, sag ich mal, mit Stiftungen auch, die
Wie viel macht das denn aus im Vergleich zu den normalen Privatspenden oder kleineren Spenden? Wie groß ist euer philanthropischer Arm sozusagen?
Ja, das ist ein bisschen unterschiedlich von Jahr zu Jahr. Schon ungefähr die Hälfte unseres Gesamtspendenvolumens, je nachdem auch. Ne? In manchen Jahren hatten wir auch staatliche Förderung für Programme. Wir hatten auf jeden Fall Ende letzten Jahres die erste Spende in Höhe von 1 Million, wo es konkret um 3 Projekte geht. Leider ein Projekt auch, wo wir noch nicht öffentlich drüber sprechen können, weil da mit der Regierung lokal das so vereinbart ist. Und deswegen können wir auch noch nicht öffentlich um Spenden fragen. Genau, und da hat uns jetzt die Familie, die das unterstützt, einfach einen Großteil der Stadtfinanzierung gegeben.
Sprecht ihr dann direkt mit den Hochvermögenden oder habt ihr mit den Family Offices zu tun? Wie kommen die auf euch? Also kannst du uns da mal kurz so ein bisschen den Prozess noch, tägliche Arbeit? Je nachdem, okay.
Ja, genau. Es kommt darauf an. Das war irgendwie eine der ersten Sachen, die ich gelernt habe von meinem Mentor am Anfang. Die richtige Antwort im Großspenden-Fundraising ist immer, es kommt darauf an. Es kommt darauf an. Manchmal stricken wir die Projekte direkt mit den vermögenden Personen selber. Also die sind ja auch, alles Menschen sind alles unterschiedlich.
Ja.
Obwohl ich doch sagen kann, was alle vereint, ist einfach ein sehr, sehr großes Herz. Es sind alles super freundliche Menschen. Also ich bin immer wieder beeindruckt, wie leicht es ist, sich zu unterhalten, was für schöne Treffen das sind, was für tolle Gespräche. Ja, und die haben natürlich alle ein super großzügiges Herz, zumindest wenn sie mit uns zusammenarbeiten, natürlich, weil die anderen melden sich ja, also mit denen arbeite ich ja dann nicht sozusagen. Manche melden sich persönlich bei uns. Manche schicken eine größere Spende und daraus entwickelt sich dann eine Partnerschaft. Bei manchen ist es so, dass es über Netzwerk zustande kommt. Genau, dann wie bei Tyler und Teller, da hatten wir ja auch einen Vortrag gehalten. Also Dietmar Roller hat einen Vortrag gehalten und dann kommt da manchmal eine Partnerschaft zustande. Wir arbeiten aber auch mit manchen Vermögensverwaltern zusammen, die sagen, hey, ich habe vermögende Kunden, denen würde ich gerne erzählen von der Arbeit, die er macht. Es ist einfach unterschiedlich.
Mhm.
Aber es ist schon im Prinzip so, dass es länger ausgerichtete Beziehungen sind. Also das entsteht nicht von jetzt auf gleich in der Regel.
Okay, also wenn jetzt Hochvermögende zuhören, wir haben ja da einige von was wir wissen von unseren Zuhörern und Zuhörerinnen. Die melden sich dann einfach bei dir über LinkedIn oder melden sich über die Webseite?
Wie kommt man zum Beispiel
mit dir in Kontakt?
Genau. Ja, manche kennen uns auch schon. Das wissen wir ja auch. Genau, an die mich kennen, die uns kennen, gehen liebe Grüße raus. Okay. Und die anderen freuen wir uns natürlich auch kennenzulernen.
Bitte bei Luise melden, da ist das Geld gut aufgehoben.
Ja, bei ihr. Wir können auf jeden Fall sehr, sehr viel für Gerechtigkeit für Menschen in Armut zusammen bewirken.
Ja, wunderbar. Ich habe keine Fragen mehr. Tobias, wie ist bei dir?
Ich bin soweit erstmal durch. Die Frage aber vielleicht an dich. Luisa, hast du noch etwas, was du quasi zum Abschluss, ist dir noch irgendwas wichtig? Haben wir was vergessen? Also bestimmt haben wir Sachen vergessen, die nicht dabei sind, aber jemand, der zuhört und sagt, das interessiert mich noch unbedingt, der kann euch ja auch direkt ansprechen. Aber gibt's noch irgendwas, was du gern sagen möchtest?
Ja, ich glaube, ich möchte noch was sagen. Genau, wenn ihr so direkt fragt, ich weiß, dass das ein sehr, sehr schweres Thema sein kann und dass es unglaublich schwierig auch für uns sein kann, dahin zu schauen, also sich diese Geschichten der Menschen anzugucken, die wirklich gequält werden und die schlimmste Gewalt erleben. Und das ist nicht leicht. Und ja, ich möchte aber Mut machen, sich dem auszusetzen, weil in diesem Leid, in diesem Schmerz begegnet man auch einem unglaublichen Reichtum und kann ganz, ganz viel Hoffnung und Mut zur Veränderung auch finden. Und die schweren Momente sind sowieso immer da in unserem Leben, aber genau im Leid, also da, wo es am dunkelsten ist, strahlt einfach auch das Licht am hellsten. Und also ich sehe das immer wieder in unserer Arbeit und ich lade dazu ein, das Licht auch mit mir und mit uns zu sehen.
Ja, wunderbar. Ganz vielen Dank für dieses doch sehr starke Schlusswort. Wahrscheinlich, vielleicht eins der besten überhaupt bei unseren Podcasts bisher.
Ja, vielen Dank, Uwe.
Vielen Dank für eure Arbeit und euer Engagement.
Ja, sehr gerne. Echt danke top. Fürs Gespräch.
Richtig gut, richtig wichtig. Weiter so. Wunderbar, vielen Dank.
Ja, danke euch.
Thala und Thala, der Podcast mit dem theologischen Blick auf Wirtschaft, Werbung, Geld und aktuelle Themen.
Dieser Podcast wurde produziert von wortlieferant.de.